Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer traurigen Spezialepisode. Wir gedenken dem viel zu frühen Tod von Absolute Andy. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und lieber Olaf. Hallo, ich bin ein bisschen, ja, meine Stimme ist auch ein bisschen weg, weil das wirklich so ein Thema ist, worüber es nicht so leicht zu sprechen ist, ja.
Nein, das auf jeden Fall nicht. Wir sind ja auch vergleichsweise spät dran mit so einer Art von Berichterstattung. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe das auch ein bisschen vor mir hergeschoben, weil uns das, glaube ich, alle sehr tief getroffen hat. Uns alle verbinden lange Erinnerungen mit Absolute Andy, sei es jetzt als Wrestling-Fans, sei es jetzt als Berichterstatter, sei es auch als Kollege und Mensch einfach. Wir kannten fast alle durch die Bank Absolute Andy persönlich. Deswegen hat uns das alle mitgenommen. Ich glaube, so kann man es gar nicht anders sagen. Die Nachricht, ob des Todes von Absolute Andy oder Andreas Ullmann, wie er ja mit bürgerlichem Namen hieß, hat am 25. November die Runde gemacht. Da veröffentlichte die WXW ein Statement und machte diese Nachricht leider publik. Dort drin stand auch, dass Andy nach einer langen und schweren Krankheit verstorben ist. Im Alter von nur 40 Jahren. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Shaggy, mich hat das absolut schockiert. Ich habe gedacht, Andy lebt irgendwo glücklich und zufrieden, geht seiner Selbstständigkeit nach, hat sich eben vom Wrestling nach der Pandemie zurückgezogen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mich hat es absolut kalt erwischt und ich glaube, das ist auch das, was hier nochmal umso schwerer wiegt, oder? Also dieser Schock, den da die gesamte Wrestling-Szene ereilt hat, so muss man es ja ganz klar sagen, der wiegt extrem tief, oder?
Absolut, also damit habe ich auch nicht gerechnet. Das war wirklich ein richtiger Schock. Ich wusste zwar, dass Andy wegen einer Krankheit ausfällt und deswegen nicht aktuell mehr antritt, aber ich habe immer damit gerechnet, ach, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwas sein, was er irgendwann ja beendet hat und wo er dann doch wieder zurückkommt oder zumindest vielleicht in einer vielleicht Non-Wrestling-Rolle auch nochmal zurückkommt, weil das ist aber dann so endet, dass die Krankheit auch so tragisch ist, damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein absoluter Schock. Also man zieht ja Parallelen zum Tod von Carsten Beck, der mich ja auch damals sehr, sehr getroffen hat. Den kannte ich ja auch sehr gut. Also das war schon ein großer Unterschied noch, weil bei Carsten wusste man die Diagnose, man wusste, oh, die Erkrankung war zurück und so. Das ist ja immer nie ein gutes Zeichen und es war wahrscheinlich absehbarer, als es jetzt bei Andy war. Und das war wirklich ein richtiger Schock. Ich musste mich erstmal setzen und tief durchatmen. Das war wirklich, das war kein schönes Gefühl.
Nein, es war ein absoluter Schock für uns alle. Wir haben natürlich auch dann untereinander geschrieben, gesprochen und es hat uns alle mitgenommen, ne? Es hat uns alle einfach komplett umgehauen und man ist einfach traurig. Es ist ein absolut Andy begleitet die deutsche Wrestling-Szene seit fast 20 Jahren. Ist für mich jemand gewesen, der mit dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt in das deutsche Wrestling so tiefer eingetaucht bin, dass ich gesagt habe, ja, okay, das möchte ich weiter verfolgen. Da war er einer der absolut wichtigen Figuren dabei. Und dass er plötzlich auch im Alter von 40, das muss man sich auch mal vorstellen, mit dem Alter von 40, der ist 4 Jahre jünger als ich, ich glaube 36 Jahre jünger als du, Shaggy, das ist unglaublich. Mit 40 sollte niemand sterben und Frau und Tochter zurücklassen. Ich kann es nochmal sagen, wir haben es schon bei Bray Wyatt gesagt, der auch schon so früh gestorben ist, aber bei Absolute Andy ist es ganz genauso tragisch. Ich habe auch direkt an Carsten denken müssen und wie wir uns damals gefühlt haben. Und es ist ein weiteres großes Stück deutsches Wrestling weg. Ich glaube, so kann man es ganz kurz hier sagen, Shaggy.
Oder? Ja, absolut. Also hat, glaube ich, vielleicht, ich weiß nicht, zumindest sehr, sehr in den letzten 20 Jahren sehr, sehr große Fußstapfen hinterlassen. Jemand, der nicht nur im Ring irgendwie für den deutschen Markt einzigartig war, sondern auch hinter den Kulissen ja auch sehr, sehr viel getan hat. Jemand, der Lockerroom-Leader war, jemand, zu dem auch gerade die Neuen aufgesehen haben, jemand, der aber auch wirklich viele Gaststars empfangen hat, der war auch immer einer der, die auserwählt wurden, gegen die großen Gaststars auch anzutreten, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Das war ein Aushängeschild, das war jemand, der wirklich, also wenn er gewollt hätte, bestimmt auch in Amerika zumindest Eindruck hinterlassen hätte. Er hatte ja, glaube ich, nur ein Match in Amerika, das war bei der WXW-Tour, da also beim WXW-Stop um WrestleMania herum, aber ansonsten hatte er gar nicht so das Interesse, also er war ja auch, hat ja auch einen guten Job, so war auch erfolgreich in dem, was er getan hat. Zuletzt, guter Letzt ja auch noch so Speaker-Sachen auch noch gemacht. Also der hatte schon, der wusste schon, was er will, so, und der war, hat aber Bock auf Wrestling, und da hatte er auch nicht nur wirklich das Charisma und die In-Ring-Skills, der hatte auch irgendwie was Besonderes, das besondere Etwas, der Humor, den muss man natürlich erwähnen. Also er war auf jeden Fall einer der lustigsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Und ich bin schon sehr vielen lustigen Menschen begegnet. Also ich mochte seinen Humor sehr. Ich mochte ihn als Menschen sehr. Und er ist einfach ein Riesenverlust.
Weißt du noch, wann du ihn das erste Mal live im Ring erlebt hast? Und weißt du noch, wo du ihn quasi zum ersten Mal persönlich gesprochen hast?
Live im Ring, das muss auf jeden Fall bei einer GSW-Show gewesen sein. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Wann das genau war, das kann ich nicht sagen. Das war auf jeden Fall in Marburg, glaube ich, oder was, in Gießen? Eine der beiden Städte. Da ist er mir aufgefallen, das war eine Show, wo, glaube ich, auch, was, Jeff Jarrett, ich weiß es gar nicht mehr, zumindest einige Gaststars auch da waren. Und ich finde, da ist er mir als Deutscher auch wirklich schon aufgefallen. Und der hat dann, also ich kann sein, dass ich ihn vorher schon mal gesehen habe, da habe ich ihn erst mal so richtig wahrgenommen und er ist in Erinnerung geblieben, weil er auch einfach wirklich mit dem Publikum gespielt und gearbeitet hat. Das war schon krass und was Besonderes. Und das erste Mal gesprochen, das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich, da war ich noch sehr aufgeregt, das war, ich glaube, sogar die erste WXW-Show in Fulda für mich damals. Ich glaube, es war die erste, 2013 muss das gewesen sein. Da war einer der ersten, die ankamen, und ich war damals ein bisschen aufgeregt, weil für mich das ja schon was Besonderes war, jetzt auch so ein bisschen Fuß fassen zu können in der Wrestling-Szene, ein alter Traum, der wahr geworden ist. Und da war der einer der ersten, der ankam, und super freundlich. Ich habe ihm das Kreuz gezeigt und habe ihm alles gezeigt und war echt nett, hat mir so ein paar Sachen erzählt und so. Der hatte an dem Tag zusammen mit Bad Bones ein Match gegen Jay Skillett und Jonathan Gresham in Fulda, und das war schon was Besonderes. Und Andy ist einer der gewesen, der auch immer wieder gekommen ist nach Fulda, der immer mit dabei war. Und auch wenn ich ihn dann in Oberhausen getroffen habe, Backstage auch so, dann war der immer super freundlich und zuvorkommend. Es gab einen Tag, wo er mich mal geneckt hatte. Ich weiß nicht mehr warum, da sein Opfer war an dem Tag. Aber jemand, der auch wirklich, also mit dem man sich einfach wirklich toll unterhalten konnte. Das war wirklich schön. Etwas, was ich ganz besonders in Erinnerung habe, ist das Gespräch zum Match damals gegen die Anti-Fun-Police, ja. Da war ich irgendwie in der Nähe, als sie das Match konzipiert haben. Und mein guter Freund Jan Grün, der ja das Catering für die WXW gemacht hat, wurde ja auch involviert in dieses Match. Das war schon da einfach, ich habe so viel gelacht, allein als ich nur da im Raum saß und zuhören durfte, wie sie das Match konzipiert haben. Das war schon geiler. Also es war schon auch eines meiner Highlights im Wrestling überhaupt.
Also bei mir, ich habe es gerade schon angesprochen, war es ja so, dass ich ja über so eine PWG-Show, die WXW damals mitveranstaltet hat, zur WXW überhaupt erst gekommen bin. Das war 2007. Und ich habe da erstmal gedacht, ja, okay, PWG wollte ich halt sehen. Ne? Ich wollte halt einen El Generico und einen Brian Danielson sehen. Da war er gar nicht dabei, sondern da gab es nur eine Herausforderung später von Chris Hero dann an Ablass, also Steve Douglas und Absolute Andy. Und tatsächlich habt ihr aber diese PWG-Show dafür gesorgt, dass ich da nochmal wiedergekommen bin. Da habe ich so gedacht, ja gut, die deutschen und europäischen Stars, so, ja, geht so, aber ich wollte halt die Indie-Stars wollte ich halt sehen. Und bin dann zum Karat 2008 wiedergekommen. Und da war dann auch Absolute Andy mit zugegen. Und ich weiß, er sagt gar nicht mehr so genau, gegen wen er da gewrestelt hat. Ich weiß nur, dass er da dumme Sprüche gemacht hat einfach, ne? Da wurde halt unter anderem von den Zuschauern beleidigt, das habe ich auch damals bei diesem Podcast-Marathon mal erzählt. Da wurde von den Zuschauern beleidigt, so, hey Andy, du stinkst. Und dann hat er gesagt, so, ja, tut mir leid, hier gibt's keine Duschen. Ne, und so solche Sachen, ne? Und er war jemand, der mich wirklich auch die gesamte Zeit begleitet hat. Ich fand Ablass damals als Tag-Team, ich fand die beiden herausragend, als Gruppierung auch. Die haben für mich hervorragend funktioniert, wie so eine Art deutsche Generation X, um es mal so auszudrücken, ne, mit ihrem Humor, mit den blöden Witzen, die sie gemacht haben, aber zugleich auch mit der Aggressivität und Brutalität, die sie mitgebracht haben, hat für mich ganz, ganz toll funktioniert und waren für mich wirklich, auch wenn die von allen gehasst geworden sind damals, ne, die war absolute Heels. Andy war ja eh auch damals zu der Zeit nicht besonders populär, muss man sagen, ne, weil viele haben gesagt, gerade so die eingeschworenen Fans haben gesagt, ja, der ist ja so ein WWE-Rip-Off, ne, jeder, der zeigt den Sharpshooter und den Superkick und so. Und ich fand die halt einfach mega unterhaltsam. Und dann persönlich habe ich dann Andy wirklich erst später kennengelernt, nämlich durch die Zusammenarbeit mit der WXW damals. Und Andy war einer der Leute, mit denen ich in der ersten Conversation-Staffel dann auch Interviews geführt habe, und Andy hat es einem super leicht gemacht. Ne? Du hast Leute gehabt, bin ich ganz ehrlich, die erste Conversation zum Beispiel mit Walter, also mit Gunther, das war schwierig, weil Walter kannte mich nicht und Ja, aber einfach ein bisschen gebraucht. Und das ging irgendwann, ne? Aber er kannte mich nicht, er wusste nicht, wer ich war und der ist halt nicht so jemand, der sich öffnet. Und genauso Carsten ist genauso so ein Gegenteil von Walter. Carsten war jemand, der sich sofort geöffnet hat. Und Andy genauso. Andy kommt halt rein und begrüßt dich freundlich und der erzählt halt einfach. Dem musstest du nur zwei Worte hinwerfen und der hat erzählt, der hat Witze gemacht, der hat auch ist auf dich eingegangen. Das ist ja auch immer was ganz, ganz Wichtiges, ne? Der hat es einem unglaublich leicht gemacht und hat eine sehr, sehr offene Art einfach gehabt. Ich habe im späteren Verlauf ja auch noch Roundtables mit ihm gemacht. Ich habe Interviews für Headlock mit ihm gemacht. Und der war immer jemand, der war interessiert, der war offen, der war humorvoll, der war persönlich. Und das habe ich immer sehr an ihm geschätzt. Und umso trauriger hat es mich da natürlich dann auch gemacht, als ich hier von dieser schrecklichen Nachricht dann eben erfahren habe. Aber Andi war einfach immer jemand, der war da und selbst Leute, die Wrestling-Fan gewesen sind, die ich dann mal zu WXW zum Beispiel mitgeschleppt habe, wenn die Andi gesehen haben, da haben sie auch gesagt, so, ja, den fand ich cool, ne? Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber der hat irgendwas, ne? Der hat irgendwie eine bestimmte Ausstrahlung gehabt, der hat die Interaktion mit dem Publikum hat er gehabt, die Kleinigkeiten, die kleinen Gesten, die kleinen Momente, die hat er beherrscht und das nicht nur im Ring, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Und ich glaube, damit können wir eigentlich ja vielleicht auch so ein bisschen den Übergang wagen, lieber Shaggy, so ein bisschen zur Karriere-Retrospektive. Wir haben es angesprochen, fast 20 Jahre Karriere, die Absolute Andy hier im Ring hinter sich hat. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber reden. Also Absolute Andy, Andreas Ullmann, wie ich gerade schon gesagt habe, wurde am 22. September 1983 in Nürnberg geboren. Übrigens einen Tag nach mir, also ich bin 79 geboren, aber am 21. September. Was viele vielleicht nicht wussten, ist, dass der tatsächlich einen Kampfsport-Hintergrund hat. Also der hat Taekwondo trainiert und auch an Wettkämpfen teilgenommen. Musste aber dann diese Karriere quasi an den Nagel hängen, nachdem man einen Motorradunfall gehabt hat. Und dann auch nicht nur seine Taekwondo-Karriere, sondern auch seine Fußballer-Karriere. Beides musste dann hinten anstehen, weil es einfach nicht mehr ging. Er war aber auch lange Jahre ein großer, großer Wrestling-Fan natürlich. Ist im Alter von, glaube ich, 11 oder 12 Jahren ist er quasi aufs Wrestling aufmerksam geworden. Hat es dann weiter verfolgt. Und er wurde dann von jemandem trainiert, der hier gerade in der Anfangsphase des Wrestlings in Deutschland eine enorm wichtige Rolle spielt, Shaggy. Und das ist niemand Geringeres als ein Chris Hero.
Ja, der war ja regelmäßig auch dann in Deutschland vor Ort, sogar sehr regelmäßig gerade auch für die GSW angetreten. Claudio zum Beispiel auch natürlich später dann auch noch im Tag Team. Aber es war jemand, der nicht nur als Wrestler eingesetzt wurde, sondern auch viele etliche Leute trainiert hat dort vor Ort und auch denen wirklich das Wrestling näher gebracht hat. Damit meine ich nicht nur die In-Ring-Skills, sondern auch die Ringpsychologie. Und ein Absolute Andy, der hat da das aufgesogen. Also gerade ein Chris Hero ist ja wirklich ein, und das sagen ja, ich sag eigentlich jeder, der mit ihm trainiert hat, ein fantastischer Trainer, jemand, ein Wrestling-Visionär, jemand, der Wrestling auch verstanden hat, vom kleinsten Baustein bis hin zu einem fantastischen Match. Also, und da hat Andy absolut viel mitgenommen von ihm.
Chris Hero ist halt auch ein Wrestling-Almanach eigentlich, ja, ne? Also, das ist einer von den Leuten, wo ein Jon Moxley in Interviews sagt, ich schaue WWE nicht mehr. Chris Hero weiß halt alles. Gerade was so die alten Geschichten angeht, der kennt halt alles, jedes Match, jede Fehde und ich weiß nicht was, aus jeder Stadt. Und ich habe ja mal quasi so einen halben Tag mit ihm verbringen dürfen, damals als sein Fahrer sozusagen. Und der erzählt dir dann Geschichten und denkst so, was zur Hölle, hast du dein ganzes Leben nur vor der Glotze verbracht oder was? Also ganz verrückt. Naja, auf jeden Fall, da hat Andy auf jeden Fall bei ihm erstmal trainiert. Warum er dann ausgerechnet das Ghetto-Boy-Andy-Gimmick erstmal rausgetragen hat, ist natürlich eine andere Geschichte, warum das gerade aus dem Training mit Chris Hero rausgekommen ist. Ja, das war sein erster Charakter, aber den hat er dann auch relativ schnell fallen gelassen. Hat dann bei International Impact damals, das war 2003, hat er eben sein Debüt gegeben im Oktober, eben unter diesem Gimmick. Und dann hat er es aber auch fallen lassen und ist dann eben zu Absolute Andy geworden. Der absolute Mr. Erotik und die vielen anderen Spitznamen, die er eben auch gehabt hat. Und ist dann, wie du richtig schon angesprochen hast, bei der GSW angetreten und hat da unter anderem auch ja sein erstes Titelgold gewinnen können. Damals von Michael Kovac, die GSW World Heavyweight Championship, konnte er sich da sichern.
Da war ich vor Ort. Das ist das genau, wo ich war. Das war, genau, International Impact 4. Das war die Veranstaltung, wo ich ihn dann auch gesehen habe und wo ich ihn auch wirklich, wirklich gefeiert habe. Das war eine tolle, tolle Veranstaltung mit Jeff Jarrett, der mit dabei war. Das hatte ich schon gesagt. April Hunter, Doug Williams, Christopher Daniels. Ich weiß noch, das fing an. Eigentlich bin ich hingefahren, um Steve Cuino und auch jemanden, von dem ich viel gelesen habe, Roderick Strong zu sehen. Die beides konnten nicht kommen aufgrund von Schneeproblemen. Ich erinnere mich noch absolut jetzt, wo du es gesagt hast. Und dann war ich eigentlich enttäuscht. Und dann sieht man, die Show musste umgestellt werden. Und dann aber Andy im Main Event gegen Kovac. Das war ein geiler, der Titelwechsel war ein richtig geiler Moment.
Kleine Korrektur, in der Stelle, es war nicht sein erster Titelgewinn, es war der zweite große Titelgewinn, weil zwei Jahre zuvor hat er sich bereits den GSW Breakthrough-Titel von Murat Bosporus geholt. Aber genau zu dieser Zeit, also diese GSW-Zeit, da muss ich sagen, da war ich damals noch nicht im deutschen Wrestling verhaftet und hab's auch gar nicht verfolgt, hab's auch wirklich so ein bisschen belächelt zur damaligen Zeit. Der Chris war aber da sehr, sehr zugegen und hat uns auch dazu einen kleinen Einsprecher zukommen lassen, wo er sowohl, ja, Absolut Andy gedenkt, aber auch so ein bisschen diese GSW-Zeit Revue passieren lässt. Und da horchen wir jetzt mal rein.
Ich hatte es ja schon versucht, auf Twitter zu schreiben, kurz nachdem ich die Nachricht auch erhalten hatte, dass Andy gestorben ist. Aber da weiß ich gar nicht, wie gut ich das ausdrücken konnte, weil ich absolut geschockt war und mir das wirklich nahe ging, auch dieser viel zu frühe Tod von Andy. Für mich war Absolut Andy immer so Mr. Eurocatch. Gerade wenn man so ein paar Jahre zurückgeht, wo er wirklich, wirklich viel gewrestelt hat. Er war so gefühlt in jeder Promotion anzutreffen, hat überall eine tragende Rolle gespielt. Und man ist auch überall gerne hingefahren, einfach um Andy zu sehen. Man wusste, man bekommt was geboten. Sei es jetzt ein cooles Match oder einfach nur eine richtig schön bescheuerte Promo. Das hat er einfach beherrscht. Und also ich muss sagen, ich bin damals zum Euro-Wrestling gekommen. Über eine Anzeige in der Power Wrestling tatsächlich. Und da stand nichts von Absolut Andy oder so. Da wurden die großen Stars beworben, die eingeflogen wurden. Ein Christopher Daniels war da, ein Christian Cage war da. Und da hatte ich mit einem Kumpel gesagt, ja komm, lass da mal hinfahren hier, ne? Große Stars. Und ja, wir sind wegen Christian Cage und Christopher Daniels quasi hingefahren. Aber wir sind dann zu GSW damals immer wieder gekommen, eben wegen Absolut Andy, weil der uns so überzeugt hatte direkt. Er ist herausgestochen aus so einem Euro-Wrestling-Roster, gerade noch so in frühe Mitte 2000er, wenn man das gesehen hat. Andy hatte richtig Charisma. Also er kam ja auch dann nur in der Badehose raus oder sowas, aber Andy hatte Charisma. Und was er verstanden hatte, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die so im Indie-Bereich und auch im Euro-Bereich rumtouren, er hat genau das gemacht, was erfolgreiche Wrestler immer gesagt haben. So, nimm deinen eigenen Charakter und dreh das irgendwie so auf 11. Und das konnte er super gut. Er war immer authentisch dabei bei seinen Promos. Er wusste auch genau, was witzig ist. Er hat da ein Gespür für gehabt. Dazu dieser fränkische Dialekt. Und im Ring auch ein echt guter. Also ich weiß noch, dass er oft kritisiert wurde und dass es ein WWE-Stil ist und dadurch auch unterschätzt wurde. Aber genau das mochte ich an Andy. Er hat diesen Showman-Charakter gehabt in seiner ganzen Persönlichkeit beim Wrestling. Und das kam mit diesem WWE-Stil halt auch einfach noch besser rüber. Die großen Moves, die er eingebaut hat. Und auch dadurch ist er eben aus so einem Indie-Roster herausgestochen. Und das Schöne war aber auch, dass er eigentlich von jedem Promoter geschätzt wurde. Das hat man ja auch gesehen, was er für große Matches hatte, was er für Gegner hatte. Er hat gegen Tanahashi und Danielson und alle gekämpft, gegen Steve Corino, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren ganz, ganz große Sachen bei, aber auch Fäden im Euro-Bereich selbst mit den Leuten dort, also mit einem Bad Bones. Das waren richtig gute Matches, die man da sehen konnte. Und egal ob als Heel oder als Face, Andy konnte sich immer echt gut präsentieren. Als Heel hatte er echt die Kunst beherrscht, gleichermaßen richtig fies zu sein, aber solche Promos zu halten, dass man immer noch irgendwie lachen konnte und ihn trotzdem ernst genommen hat. Also es war nicht wie bei anderen so rein Comedy oder rein Heel. Nee, Andy musste man ernst nehmen bei dem, was er gemacht hat, aber man konnte auch so lachen. Ich erinnere mich dann auch noch, ist ja noch gar nicht so lange her, die Fehde mit Ilja Dragunov, diese Promo, die er gehalten hat, wie stark und wie athletisch ein Ilja doch ist, aber gegen Andi ist er nichts, denn der Andi, der hat Ringschleue. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort bei uns geworden, was Kai und ich immer wieder benutzen, weil es einfach unfassbar witzig ist. Aber auch als Face konnte Andi das wirklich gut, dass er nicht einfach so ein glatt gebügelter, ja, Fanliebling war. Er hat halt auch immer Sprüche rausgehauen. Er konnte auch improvisieren bei Promos. Das hat man wirklich gemerkt, so ein Unterschied bei Waggonhalle Marburg. Die ganzen Eurocatcher, einige Fly-Ins dann. Aber Andi hat rausgestochen, weil er wusste, wie er aufs Publikum reagiert. Er hat da improvisiert. Und das hatte er sehr, sehr vielen Leuten damals voraus. Und ja, das hat mich begeistert. Also ich muss wirklich sagen, Absolute Andy gehört tatsächlich zu meinen Lieblingswrestlern. Und das ist jetzt nicht einfach nur Schleimerei. Das meine ich so. Der hat mich unfassbar begeistert beim Euro-Wrestling. Wie gesagt, ich bin wegen ihm auch immer wieder zurückgekommen. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, okay, das ist jetzt lange her, aber ich habe nie irgendwie so groß Wrestler gebaut bei WWE-Spielen. Aber einen Andy, den habe ich gebaut. Das war so ein Intercontinental Champion bei mir. Den habe ich sogar ganz gut hinbekommen. Und ja, er hat einem auch so viel Entertainment gegeben. Also ich verbinde einige meiner besten Live-Wrestling-Erinnerungen einfach mit Absolute Andy. Also seien es jetzt halt wirklich einfach so unfassbar lustige Promos hier, Ringschleue und sowas. Oder wo ihm gegen Sitochi keine Beleidigung richtig einfiel und er dann improvisiert hat auf Glitzerpimmel. Waren wunderbare Sachen dabei, aber auch richtig gute Matches. Also das Karat 2018, was für mich ein echt geiler Moment war, weil ich so viele Jahre Andy-Fan war, aber ich war nie bei seinen großen Errungenschaften dabei. Wenn er einen Titel gewonnen hat, konnte ich nicht hinfahren oder es war zu weit oder ich war krank oder sonst was. Das habe ich nie live mitgekriegt und da dieses Turnier 3 Tage lang, richtig, richtig geile Leistungen im Ring. Er hat sein Gimmick genial verkauft und dann das Finale gegen David Starr, was ein super Match war, das gewonnen. Irgendwie 90% der Halle fanden es damals nicht so toll. Aber das war ein ganz, ganz großer Moment. Also ist auf jeden Fall in meinen Top 5 dabei, was ich so live beim Wrestling erlebt habe. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass man dann über die Jahre auch Andy mal außerhalb so einer Veranstaltung mitbekommen hat. Und da war er einfach ein sehr, sehr netter, zuvorkommender und auch witziger Mensch. Also wenn man nach so einer Show mit Andy gesprochen hat, ich glaube, da wird es niemanden geben, der irgendwas sagt von wegen abgehoben oder sowas. Und auch wenn die meisten Wrestler ja ganz nett sind, man hat oft doch noch so eine Distanz, ne? Wrestler-Fan. Und das gab's bei Andy irgendwie nicht. Der hat so locker mit einem geplaudert und man konnte mit ihm über irgendwas reden. Man konnte so ein bisschen rumfrotzeln auch, je nachdem, welches Gimmick er hatte. Dem fielen sofort auch Dinge ein. Also das war nicht einfach, dass man sich angeschwiegen hat. Mit Andy konnte man wirklich lustig plaudern nach so einer Show. Er hat eigentlich jeden Autogramm- und Fotowunsch erfüllt, wenn man das mitbekommen hat damals. Und ich erinnere mich auch noch an so Sachen, wo wir Andy angesprochen haben, so hey, richtig gutes Match, aber heute ein bisschen kurz. Und dann hat er einem erzählt, dass er halt wirklich krank, hoch mit Fieber in den Ring gestiegen ist. Und dann hat man auch an seiner Stimme gehört, wie krank er war. Da hat man auch gesehen, wie sehr er das Wrestling geliebt hat. Und auch im Ring hat man es ja mitbekommen, wie ehrgeizig er war und wie er auch bedacht drauf war, gute Matches zu machen. Das war unglaublich. Dazu, ach ja, das war auch damals sehr witzig, nach einer GSW-Show. Ich meine, das war die vorletzte GSW-Show, also als es die GSW das erste Mal aufgehört hat. Das war so ein Wochenende in der Waggonhalle. Da ist Aris zurückgekommen, hat den Titel gewonnen von Steve Douglas, wenn mich nicht alles täuscht. Und war da auch so ein bisschen am Feiern dann nach der Show. Und ich wollte mit Andy ein Foto machen Und Ares war dahinter und gerade hat niemand mit ihm gesprochen. Also dachte sich Ares, er fotobombt uns die ganze Zeit. Und diese Frotzeleien, die daraus entstanden sind mit Andi und Ares, das war unfassbar witzig. Das kann ich jetzt gar nicht so erzählen. Ich glaube, das will ich auch gar nicht erzählen. Das ist so ein Moment, den ich für mich abgespeichert habe und der auch so ein bisschen mir gehört. Und was einfach auch dazu beiträgt, wie gern ich Absolute Andy immer hatte, dass ja sein viel zu früher Tod jetzt, das ist unglaublich schlimm. Das nimmt vermutlich jeden mit, der Andy mal getroffen hat, der ihn als Wrestler erlebt hat. Und umso schlimmer muss es eben auch ja für seine Familie und Freunde sein. Eigentlich ja, kann man da nur immer noch das herzliche Beileid ausdrücken an alle, denen Andi was bedeutet hat, die ihn getroffen haben, die Zeit mit ihm verbracht haben. Einfach ein super Wrestler und auch ein richtig, richtig guter Typ. Ein großer, großer Verlust. Und ja, so oft ich auch die WXW für Dinge kritisiere, dass er jetzt sofort in die Hall of Fame aufgenommen wird. Das ist absolut verdient, das ist richtig. Und ja, das wird auch ein Grund für mich sein, nochmal hinzugehen. Andy war wirklich einer der Besten, das Euro-Wrestling hervorgebracht hat. Eine tragende Säule des Sports in Deutschland und er wird vermisst.
Ja, vielen Dank, lieber Chris. Also ich habe ja die GSW-Zeit nicht so intensiv mitverfolgt, wie es Chris getan hat. Ich habe die Show, die wir gerade angesprochen haben, die hatte ich gesehen. Ansonsten war ich vereinzelt bei ein paar GSW-Shows. Aber so dieser Moment hier, dieser Titel, der erste Titelgewinn, den habe ich absolut in Erinnerung. Es war wirklich grandios. Und Chris hat das auch das Gefühl von Andy, was er, glaube ich, übermittelt hat, schon wiedergegeben.
Ja, und Chris hat auch zu mir gesagt, also da, es hat ihn auch wirklich mitgenommen. Auch meinte so, er hofft, dass dieser O-Ton, den er hier eingespielt hat, dass der passt und dass der überhaupt veröffentlichbar gewesen ist, weil es ihm auch wirklich schwer gefallen ist, nochmal drüber zu sprechen. Also da nochmal, wie sehr einen das alles mitnimmt. Tatsächlich, um da hier so den Bogen zu schlagen, von der GSW zur WXW, ging es ja dann auch für ihn weiter, ne? Dann 2005, 2006, 2007 ist er dann langsam auch bei der WXW, hat er da Fuß gefasst, hat unter anderem sich mit Josh Abercrombie die WXW Tag Team Titles von Murat Bosporus und Wesley Croton geholt. Später dann eben das Team Atlas, nicht Atlas, sondern Atlas, also Ablass, ne? Zweifache Tag Team Champions unter anderem, absolute Main Eventer Status natürlich auch gerade. Steve Douglas hat damals massiv davon profitiert, der, so würde ich mal sagen, zu dem Zeitpunkt fast ein bisschen weiter gewesen ist als ein Absolute Andy. Also er hat noch ein bisschen mehr im Ring, noch ein bisschen stärker gewesen, hat vielleicht auch ein bisschen mehr sein eigenes Charisma gehabt, aber die beiden haben hervorragend miteinander funktioniert und haben ganz viel Blödsinn miteinander gemacht. Da gibt es ja diverse Promos, wo sie verkleidet aufgetreten sind, um ihre Gegner zu verhöhnen oder andere Gags gemacht haben. Also da muss man nun mal in das Archiv von der WXW mal reinschauen, was die da für einen Quatsch gemacht haben. Absolut hervorragend. Haben dann auch, was ich gerade angesprochen habe, auch andere große Fäden hier gehabt, gegen zum Beispiel eben Chris Hero und Mark Rudern zum Beispiel. Dann auch im weiteren Verlauf dann ja weitere Fäden gegen Doug Williams, Martin Stone zum Beispiel. Wie gesagt, die haben hervorragend miteinander harmoniert. Nichtsdestotrotz, natürlich, irgendwann ist das Team auseinandergebrochen. Da gab es dann Unstimmigkeiten und Andy ist dann auf die Babyface-Seite gewechselt. Da sind wir jetzt schon im Jahr 2009. Die Fehde der beiden sollte sich mit einer anderen Geschichte überschneiden, nämlich mit dem ersten großen Titelgewinn von Absolute Andy hier bei der WXW. Und um jetzt hier die Tag Team Titles da zerstören zu wollen. Aber damals der Titelgewinn gegen Brian Danielson, 2. Mai 2009 in Oberhausen per Submission im Sharpshooter damals. Und Shanky, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das Legendäre war ja hier neben diesem Titelgewinn, war ja auch die absolute Polonaise, die damals durch die Arena gegangen ist.
Man muss dazu sagen, Danielson damals der absolute Heel, aber so ein Heel, dass das Publikum ihn wirklich gehasst hat. Also der war wirklich, wirklich, wirklich verhasst. Und dann hat Andy, der ja für die WXW, für die deutschen Fans dann auch angetreten ist, geschafft. Und da war wirklich eine Partystimmung par excellence dann in der Halle. Das war, also ich war nicht da, ich habe es nur von einigen Bekannten, die auch dort vor Ort waren, die haben gesagt, also so eine Stimmung haben sie noch fast noch nie bei einer Show generell, sei es Wrestling oder was auch immer, erlebt. Und das muss toll gewesen sein.
Ja, absolut verrückt, ne? Und ich habe auch Andy mal danach gefragt in den Conversations. Der meinte so, das ist halt einfach passiert. Das war nicht geplant oder sonst irgendwas, sondern Leute haben gefeiert. Und auf einmal hat ihm dann ja jemand die Hände auf die Schultern gelegt und dann hat er gedacht, gut, dann mache ich halt mit, ne? Und genauso Typ war er dann eben der solche Situationen
da gespielt hat. Die Polonaise ist ja dann auch nochmal legendär, auch noch ein paar Mal auch geworden. Ich erinnere mich noch einige WXW-Aftershow-Partys, wo ich dann als DJ dann war und den Andy-Song gespielt habe, den klassischen Andy-Song. Und dann die Polonaise mit den Wrestling-Fans losging. Also das ist ja quasi dann immer noch legendär geblieben auch. Und vielleicht wäre das ein schöner Moment, weil Andy wird ja aufgenommen für die Hall of Fame bei Karat. Das wäre doch was, oder? Eine Polonaise von allen. Ich glaube, das wird er feiern.
Das glaube ich auch. Und das war auch ein geiler Moment einfach. Ja. Ne? Also wer da dabei gewesen ist, der wird das auch nicht mehr vergessen haben, dass diese Polonaise hier. Und Andy war dann erstmal on top of the world für fast ein ganzes Jahr. Und dann gab es eben auch den Zusammenbruch mit Atlas. Er hat große Gegner dazwischen auch besiegt. Ne? Shingo Takagi damals, wahrscheinlich der heutzutage bekannteste Karat-Sieger. Andy konnte ihn da aber abwehren. Ich meine, also in meinem Kopf ist es so, dass Andy da auch erzählt hat, dass er dieses Match, was sehr, sehr gut gewesen ist damals, mit 40 Fieber oder sowas bestritten hat. Also er war da auch dick erkältet und richtig krank und hat gesagt, er ist quasi in den Ring gegangen, hat das Match abgeliefert, zurück geduscht und dann ab wieder ins Hotelzimmer und sich wieder hingelegt. Auch Leute wie Colt Cabana hat er zu der Zeit besiegt und ist dann bei der 9th Anniversary Show damals gegen Steve Douglas angetreten und hat das Ding dann verloren. Es gab ein Rematch der beiden 2010 beim Karat und da weiß ich noch, wie alle damit gerechnet haben, dass Andy sich hier das Titelmatch, den Titel zurückholt und dann hat Steve Douglas das nach über 40 Minuten, ein viel zu langen Match, muss ich auch dazu sagen, ich war damals in der Halle und das war viel zu lang, aber hat den Titel nicht sich wiederholen können, ne? Das war schon krass und das ist aber eigentlich auch die Zeit, wo man gemerkt hat, was man auch am Andy hat, ne? Andy war dann zur absoluten Größe auch in der deutschen Wrestling-Szene aufgestiegen, muss man hier sagen. Der war einer der bekanntesten Leute. Der war einer von den Leuten, auf die ich 100% verlassen konnte. Das hat ja auch Tassilo Jung in seinem Blog-Eintrag geschrieben. War jemand, der ist halt aufgetaucht, der hat seinen Job gemacht, der hat die Leute unterstützt, der hat Backstage unterstützt. Der war sich auch nicht zu schade, mal irgendwas zu schleppen, wenn es sein musste. Ne? Obwohl er eigentlich vom Standing her es gar nicht mehr machen müsste. Und das war er halt immer. So habe ich ihn immer kennengelernt und das ist auch genau das, was ihm so als Ruf vorauseilte. Und er war dann ja quasi überall aktiv, Shaggy, das muss man auch sagen. Da sind wir bei der WXW, auch bei der GSW, auch bei anderen Promotions, hat er immer wieder Matches bestritten und war überall aktiv. Insgesamt, weißt du übrigens, wie viele Matches Absolute Andy, zumindest laut Cage Match, insgesamt bestritten hat in seiner Karriere?
Na, das werden ja schon ein paar hundert sein. Obwohl er ja gar nicht so lange oder so oft manche Jahre antreten konnte. Aber weiß ich nicht, 350?
Nee, mehr tatsächlich. Ach. Also insgesamt waren es über 600. Okay. Knapp über 600. Krass. Über 300 davon für die WXW. Ja, also auf jeden Fall hier war es dann eben so, dass Andy dann auch bei der WXW, die dann ja 13, 14 ja auch immer professioneller geworden sind, dann da auch ein fester Teil des Teams gewesen ist. Und da kann man vielleicht auch nochmal über eine Zeit sprechen, die ein bisschen unter den Tisch fällt. Das ist ein bisschen später dann natürlich, aber dann machen wir gleich. Champion of Champions kommt gleich, das ist 2016, da wollen wir noch nicht hinspringen. Weil Shaggy auch 2014 hatte natürlich schon ein paar große Matches bestritten. Unter anderem vielleicht auch jemand, der ihm ja hier auch nochmal gedacht hat. Hiroshi Tanahashi zum Beispiel. Ja,
der war in Deutschland, ich meines Wissens, auch das einzige sein einzige Deutschland-Match von Tanahashi. Und das ist ja wirklich auch zu dem Zeitpunkt auch schon ein großer Star in Japan gewesen. Und dann mittlerweile natürlich eine Legende in Japan, eine der größten Legenden überhaupt, der noch im Ring ist. Und dass man sich da auch hier Andy ausgesucht hat als Gegner, das sagt da schon einiges aus. Das Match habe ich nicht gesehen, also live meine ich jetzt. Ich habe es mir jetzt, sind ja einige Matches von der WXW jetzt auf YouTube auch nochmal bereitgestellt. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das habe ich mir angeschaut und ich mochte das Match sehr, muss ich sagen.
Ich war damals live in der Halle. Ich war damals live in der Halle und habe mir das damals angeschaut. Das war ein sehr gutes Match. Das war ein echt gutes Match, was die beiden da abgeliefert haben. Andy hat mir eine Anekdote dazu erzählt, die nehme ich aber mit. Die nehme ich aber mit, weil er das damals gesagt hat, so, das darf ich nicht vor der Kamera sagen. Und er hat mir gesagt, nee, verbreite das bitte nicht, ich behalte das mal für mich. Aber es ging da auch um Tanahashi. Der, ja, wo das Match ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn Tanahashi hier das Sagen gehabt hätte. Und Andy hat dann einfach mal was dagegen gesagt. Aber Andy, wie gesagt, damals ein absoluter Profi, der damals einfach den Leuten geben wollte, wofür sie bezahlt haben. Ne? Und dazu gehörte bei ihm zum einen natürlich die Geschichte, die im Ring erzählt wird, aber dann eben auch die, ja, die Unterhaltung, ne? Shaggy, die ganzen Spitznamen, die er damals schon getragen hat, ne, in den Promos, also das war ja eine lange Liste, die er gehabt hat. Ja,
die er sich dann auch immer wieder selber gegeben hat, hat sich immer neue auch Nicknames gegeben. Die Rohrzange aus Franken natürlich auch legendär, auch mit dem tollen Shirt, was es dazu auch gab. Der Adler, der WXW, auch das auch wirklich bis heute unvergessen, wie er es ausspricht. Wenn ich so sage, dann höre ich irgendwie seine Worte, wie er das sagt. Und bis zu 100%, also so viele Nicknames, die er da hatte, die aber auch einfach gepasst haben.
Ja, ne, der Veteran, ja, später, ne, Mr. 100%, the sexiest man alive und wie er nicht überall genannt wurde. Man darf halt nicht vergessen, dass er neben seiner Wrestling-Karriere, mit der er garantiert nicht reich geworden ist, auch einfach sehr erfolgreich abseits des Geschehens gewesen ist. Ne? Der war ja zuerst, der hat unter anderem per Fernstudium hat er ja so ein Zertifikat zum Fitnesstrainer damals gemacht, hat sich dann auch selbstständig gemacht. Shaggy hat es gerade schon angesprochen, im weiteren Verlauf war er dann eben auch noch als Coach und als Speaker tätig. Er war auch in der Politik tätig, das muss man auch hier nochmal sagen, das war dann auch im späteren Zeitpunkt nochmal ganz wichtig, war nie Thema im Wrestling, aber ist natürlich für den Menschen Absolute Andy auch nochmal eine interessante Geschichte gewesen. Und ich habe mich da immer gefragt, wie er das geschafft hat, so diesen Spagat zwischen Wrestling und Selbstständigkeit, weil ich kenne das ja selber, ne? Wrestling-Podcast und Selbstständigkeit, das ist manchmal schon anstrengend genug. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du dann noch, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilometer dann auf der Autobahn verbringst und dann irgendwie deinen Job nebenbei noch machen musst. Und da hat er mir auch mal erzählt, dass er so, da hat auch schon mal Termine gehabt, wo er im blauen Auge aufgetaucht ist, ne? Und hat es dann aber erzählt. Also Andy war dann auch jemand, der sehr offen mit seinem Wrestling-Job umgegangen ist und hat es dann erzählt und hat den Leuten das dann erklärt. Und ganz offensichtlich hat es auch nie einen Nachteil für ihn bedeutet. Und das finde ich eben auch so ganz interessant, weil er, obwohl er quasi Fulltime an den Wochenenden quasi gewrestelt hat, dann auch immer unter der Woche dann noch einen normalen Job nachgegangen ist. So, aber da können wir an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen weitermachen. Nämlich, wenn wir dann so 2014, 2015 gehen, da gab es nämlich dann die Zeit mit, das war ja so 2015, 2016, Entschuldigung, die Zeit mit Bad Bones John Klinger und den Champions of Champions, also quasi zwei der größten Singles-Wrestler, die sich hier zusammengetan hatten, die es aber nie geschafft haben, die sind immer auf die Jagd nach den Tag-Team-Titles gegangen, aber die einfach nicht miteinander geklickt haben und schlussendlich ist das Ganze dann beim großen Four-Way-Match hier bei dem WXW 16 Carat 2016 geendet, wo sie dann auf Carsten Beck und ich meine, es war dann noch Jon Simmons mit involviert gewesen sind. Und das hat für Jon Simmons dann auch tatsächlich den Durchbruch bedeutet, weil letztlich Jon dann gegen Carsten geturnt ist und sich da auch noch die Titel geholt hat. Da gab es einen fiesen Bump übrigens bei diesem Match. Ich meine, da hat sich Andy eine Rippe gebrochen oder so. Kannst du dich
erinnern? Ja, außerhalb des Rings, ja, da gab es.
Durch den Tisch oder
ja,
so?
Ja, ich weiß nicht, ob es durch den Tisch war, auf jeden Fall ist es außerhalb des Rings irgendwie passiert. Ich war ja da auch am Ring quasi, ich habe da bei der Crew geholfen und habe dann, ich weiß nicht, ich habe Andy nicht mit nach hinten gebracht, aber es waren andere, die dann da geholfen hatten. Das war auf jeden Fall so ein Moment, wo das passiert ist. Ja, das war ja der Königsmord von Jörn damals auch, dieser Turn. Das war ein überraschender Moment, aber gerade ich hatte da mehr mit den Gedanken, weil das war das erste Mal, dass ich so eine Verletzung auch so hautnah, es war jetzt nicht super schlimm ist, so, aber so hautnah mitbekommen hatte. Deswegen war ich da irgendwie erstmal da involviert. Aber das war für Andy, der saß dann Backstage wieder, hat sich die Rippen gehalten und hat wieder irgendwelche Witze erzählt, so, während er untersucht worden ist von den Sanitätern. Also das war typisch Andy.
Ja. Absolut. Und im Nachgang gab es ja die Geschichte mit A4, also Absolute Andy und Marius Al-Ani zusammen. Und das hat auch gerade einem Al-Ani massiv geholfen, um so etwas wie ein Gimmick zu bekommen. Oder der einzige Mr. No Bullshit, wo alle gesagt haben, ja gut, das ist halt ein guter Athlet, aber der ist halt auch schon ein bisschen langweilig, ne? Aber das konnte dann eben hier einen Absolute Andy kompensieren, oder Shaggy?
Ja, absolut. Also die beiden am Anfang, man hat sie zusammengetan und dann hat es irgendwie erst ein bisschen gebraucht in meinen Augen. Aber irgendwann hat es Klick gemacht, selbst bei Al-Ani, der vorher ja eher für sein Innenringen bekannt war, aber so wenig Charisma ausgestrahlt hat. Und er hat an der Seite von Andy eine ganze Menge gelernt, eine ganze Menge mitgenommen und hat sich auch wirklich zum Positiven, was die Ausstrahlung anging, total verändert. Also ich mochte die beiden sehr. Die beiden haben auch super gut funktioniert. Ich erinnere mich an einfach ein paar tolle Momente mit den beiden. Wenn wir uns an Batman und Robin beispielsweise, so diese Verkleidung, war bei Karat muss das gewesen sein. Also die beiden haben einfach gut harmoniert, was ich am Anfang nicht gedacht habe. Und für Al-Ani war das, ja, hätte es der Beginn einer großen Solo-Karriere sein können bei der WXW, nachdem die beiden sich dann auch getrennt hatten. Aber ich glaube, Al-Ani hat sehr, sehr viel gelernt von Andy in der Zeit.
Genau, waren ja Tag-Team-Champions für knapp 7 Monate. Der Break-up der beiden, den gab es dann bei der Tag League, bei der WXW Tag League 2017. Da ist Andy gegen Al-Ani geturnt und ist dann wirklich nochmal zum Heel geworden. Und das hat sich dann auch fortgesetzt, nämlich indem Andy dann im darauffolgenden Jahr 2018 nämlich das WXW 16 Karat gewonnen hat. Konnte sich da durchsetzen gegen Marius Al-Ani, gegen Matt Riddle, gegen Timothy Thatcher und David Starr im Finale. Und das weiß ich auch noch, da war ich auch live dabei, wie bei allen Karats der letzten vielen, vielen Jahre. Das war auch ein geiler Moment. Alle haben damit gerechnet, dass es David Starr wird. Alle haben damit gerechnet. Ich so, ey, wenn David Starr das Ding hier holt. Ne? Ich war so glücklich, als Andy sich das Teil geholt hat. Niemand hat damit gerechnet, Shaggy, dass Andy, ich meine, der war jetzt nicht alt zu dem Zeitpunkt, das muss man jetzt auch mal sagen, der war jetzt hier Mitte 30, ne? aber der war eben doch schon so lange dabei, dass alle gesagt haben, ja gut, der ist halt Wrestling alt sozusagen, ne, zu dem Zeitpunkt.
Ja, klar, der war noch nicht alt, aber den hat man ja schon viele Jahre gesehen, das war kein unverbrauchter Charakter, obwohl er sich ja immer neu erfunden hatte, aber das war jemand, der ja schon immer dabei war und dann deswegen auch der Veteran. Man hat eigentlich gedacht, das ist ein guter Gegner für David Starr im Finale. David Starr, der Upcoming Star, auch zu dem Zeitpunkt zumindest, hat er sich ja auch selber verbaut. Der Upcoming Star der WXW generell, nicht nur der WXW, der hat ja dann auch in Amerika einige Matches gehabt, in England auch ein großer Name. Und da war sich einfach sicher, dass der das gewinnen würde. Und ich war auch super überrascht, positiv überrascht am Ende, dass es dann doch Andy war, der sich den Sieg beim Karat holen konnte, aber es blieb ja nicht nur beim Karatsieg, es sollte ja nochmal das große Gold kommen.
Genau, das ist nämlich das Interessante hier an der ganzen Geschichte. Er ist ja dann wirklich nochmal in den Main Event vorgedrungen und hat dann ja gegen Ilja Dragunov, der sich ja hier die WXW Championship gesichert hatte, gegen die beiden gefädelt und hat den ja tatsächlich auch beim Shortcut to the Top 2018 besiegt. Und das war auch damals ein absoluter Schocker. Wir haben alle gedacht, ja gut, er gewinnt halt das Karat und dann ist er ein guter Aufbaugegner für Ilja. Und dann auf einmal holt er sich das Gold und dominiert dann plötzlich die WXW wieder, ne? Auch gegen ja bekannte große Namen, ne? Also auch Zack Sabre Jr. zum Beispiel ist mit dabei. Wir hatten noch mal so eine Geschichte, da wurde der Titel, es gab kurz einen Interims-Champion Belt quasi, dann den Dragunov dann gehalten hat und dann quasi sind die beiden wieder zusammengeführt worden, hat Andy dann auch sich sichern können. Lucky Kid hat er besiegt, David Starr nochmal und dann erst ein Jahr später wirklich dann auch beim Karat 2019 gegen Bobby Ganz, da konnte sich dann Bobby Ganz das Gold holen. Da kann ich mich auch noch an diese Entrances erinnern, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Shaggy. Andy auf der Hebebühne, so mit diesem weißen Schal quasi, wo er dann quasi vom Himmel runtergefahren ist. und Bobby Ganz, der dann aus dem separaten Eingang mit ganz viel Nebel rausgekommen ist, fand ich dann auch schon sehr, sehr schön. Und im Nachgang, wir haben gerade schon Marius Al-Ani angesprochen, der hier...
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja. Denn ich war nämlich auch vor Ort natürlich auch selber und ich war auch tagsüber schon da, als ich weiß noch, wie Dennis Birkendahl Andy erklärt hat, was er vorhat für den Entrance und wie die dann das ausprobiert haben. Da war ich dabei und Andy hat gestrahlt. Und dann ist er wirklich ein paar Mal hoch und runter auch gefahren. Extra, um es auszuprobieren. Und er hat gestrahlt wie so ein kleines Kind. Er hat sich richtig gefreut und fand diese Idee wirklich gut. Das weiß ich noch ganz genau.
Ja, also das war halt schon sehr, sehr witzig. Und ich wollte hier diesen Bogen schlagen mit Marius Al-Ani von wegen den Jungen unter die Arme greifen. Das hat er dann im Endeffekt ja dann auch danach gemacht. Ne? Dann ist er ja quasi mit Jay Skillet und Francis Caspin, also JFK damals, zwei eher junge Leute, dann zusammengekommen. War er sowas wie der frühe Christian Cage, lieber Shaggy, eigentlich, für die beiden?
Ja, auf eine andere Art und Weise, als es Christian Cage vielleicht ist, aber der hat da die unter seine Fittiche genommen und das war schon eine tolle Kombination. Also am Anfang dachte man auch, wer weiß nicht, wie es wird, aber das hat so viel auch für sehr viel Comedy-Szenen auch gesorgt, dieses anfängliche Trio noch. Das war Also ich fand, das war, man hat auch wieder da gedacht, warum steckt man die zusammen? Und sofort hat man gesehen, wow, das passt ja richtig gut. Und auch Gaspin und auch vor allem Jay Skillet, der ja auch schon eigentlich länger dabei war, aber der auch eher unscheinbar wirkte, fand ich, die haben beide so viel gelernt. Und dann später nach Gaspins Verletzung, der musste ja leider seine Karriere beenden, hat man dann Jay Skillet und Andy quasi zusammengetan als Tag-Team. Dann auch JAA wurde ja dann daraus. Und ich muss sagen, also auch das vielleicht für mich sogar, na gut, nach Ablass vielleicht das beste Tag-Team für Andy überhaupt, weil ich fand, was die beiden gerade an Comedy-Spots auch gezeigt haben, das war einfach fantastisch.
Ja, wie gesagt, also das Match gegen die Anteil Fun Police, auch das kann man sich inzwischen auf dem YouTube-Kanal von WXW anschauen. Also unglaublich. Und also guckt euch einfach an, das kann man nicht beschreiben. War natürlich von vorne bis hinten durchchoreografiert mit Gags, mit dummen Ideen und ich weiß nicht was. Guckt euch mal an. Also wenn man sehen möchte, wie Andy von der Fanta wiederbelebt werden möchte, das passiert da. Also es ist herausragend gewesen. Du hast Tränen gelacht im Publikum. Eine weitere tolle Erinnerung. Und das ist auch was Andy wirklich hinterlässt. Also solche Matches, aber auch die großen, ernsthaften Matches darf man ja auch nicht vergessen, ne? Na gut, die beiden haben dann schlussendlich auch die Tag-Team-Titles dann gewonnen bei Karat 2020. Das war ja kurz vor der Pandemie, muss man hier sagen. Das war ja wirklich dann so eine der letzten großen Shows, die dann da quasi stattgefunden haben. Deswegen haben sie nur einmal ganz kurz auch noch verteidigt gegen Luke Jacobs und Ethan Allen dann, also die Young Guns damals. Und ja, dann hat sich Andy so ein bisschen aus dem aktiven Geschehen ja herausgezogen, muss man hier sagen, lieber Shaggy. Also dann ist er ja in eine Onscreen-Rolle als Nachfolger von Carsten Beck quasi hier, als sportlicher Leiter der WXW, ja, da aufgetaucht in den Shotgun-Episoden damals.
Genau, da hat er quasi die Rolle ausgefüllt auf eine andere Art und Weise, aber sehr unterhaltsam, sehr witzig und hat da auch so eine kleine Geschichte mit Norman Harras dann gehabt. Und die beiden haben sich ja auch so ein bisschen, ja, geneckt kann man nicht sagen, sondern das war schon wirklich noch ein lustiger Streit. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, wie man das anders beschreiben könnte. Aber das war etwas, was dann ja auch noch zu einer überraschenden Rückkehr von Andy auch geführt hatte.
Ja, er ist ja dann noch einmal gegen Norman Harras in den Ring gestiegen, hat sich von dem dann auch den Shotgun-Title geholt. Das war bei der 21st Anniversary Show. Das ging super schnell. Das war ein ganz, ganz kurzes Match. Und dann im Nachgang gab es ja dann auch nochmal einen Überraschungsauftritt bei Back to the Roots 2022 gegen Dennis Dolnick. Und da konnte er einfach seinen Titel verteidigen und es hat einfach die Leute gefreut, ihn nochmal zu sehen. Ich glaube, so kann man es einfach sagen. Der war ja nicht angekündigt, sondern das Match passierte einfach. Und es war eigentlich natürlich hier geplant, dass er quasi seinen Titel abgibt und dann sagt, hier, jetzt ist aus und ich gehe. Aber ja, er ist dann im Vorfeld vom Karat ist er krank geworden, sodass diese Geschichte quasi nicht stattfinden konnte. Und dann ist er quasi auch aus dem Wrestling verschwunden, so muss man sagen. Also er war nicht mehr da, er war nie vergessen, das muss man hier ganz klar sagen, weil es war immer ein Wunsch von vielen Leuten, wenn du online geschaut hast, ich habe immer wieder gesagt, ach, Shortcut, guck mal, da könnte ja Andy nochmal antreten. Und Andy hat ja wohl auch zu Tassilo Jung, egal wie schlecht es ihm ging, immer wieder gesagt, ja, ne, beim Karat, da bin ich wieder da, ne, da komme ich wieder und dann sehen wir uns wieder. Und tatsächlich, dieses Match gegen Dennis Dolnick ist das letzte Match, was er dann bei der WXW und im Wrestling allgemein bestritten hat, lieber Shaggy. Ja, und jetzt kommen wir fast zum unangenehmen Teil. Ich möchte aber gerade an der Stelle dann auch nochmal die Melanie, also Melanie Gray, hier zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, weil die natürlich auch Absolute Andy nochmal viel, viel näher und persönlicher kennengelernt hat, als wir beide das getan haben. Und da auch ein paar schöne Anekdoten noch zu erzählen hat. Deswegen spiele ich die Mella gerade hier an der Stelle nochmal ein.
Ja, Absolute Andy. Boah. Das ist echt immer noch sehr schwer zu begreifen. Und also wir haben ja die Nachricht ein bisschen früher bekommen als Social Media. Und als das dann erstmal so gesagt ist, bin ich einfach in Tränen ausgebrochen. Weil das konnte nicht echt sein. Das war einfach nicht wahr. Weil halt Andy einfach der Wrestling-Papa war. Der war schon da, als ich angefangen habe und ich dachte, beziehungsweise ich glaube, jeder dachte, der würde auch immer da sein und der würde auch irgendwann nochmal ein Comeback vielleicht sogar feiern. Und ja, Das ist einfach so verrückt. Vor allen Dingen, ich verbinde halt echt viele schöne und vor allen Dingen lustige Erinnerungen mit Andy. Einfach gerade auch zu der Zeit, als wir so ein bisschen im Mixed-Tag-Team unterwegs waren. Unter anderem gab es da eine Situation in Rostock. Da gab es Carsten Beck und mich, der ja leider auch viel, viel zu früh verstorben ist, gegen Andy und Nikki Storm damals noch, mittlerweile in der WWE ja Nikki Cross. Und die beiden haben mich vorher so nervös gemacht. Und ich war eh schon so durch den Wind, weil ich dachte, oh, da kommt voll der Star und oh. Und dann haben die mich so damit aufgezogen, wie nervös ich war, und haben mich noch nervöser gemacht. Und dann habe ich mir im Match auch noch ein blaues Auge zugezogen. Und danach, das war irgendwie so ein Boxing-Gym oder so, hat dann einer von den Boxtrainern mir das mit so einem kalten Löffel so ein bisschen rausgedrückt, das blaue Auge, damit es halt nicht komplett zuschwillt. Und Carsten und Andy haben sich scheckig gelacht. Und das hat halt echt wehgetan, bis dieser Trainer sich zu denen umgedreht hat und dann meinte, ihr haltet jetzt eure Klappe, das Mädel hat mehr Eier als ihr beide zusammen. Und dann haben die auch die Klappe gehalten und das war sehr witzig. Oder auch im Mixtag gegen Killer Kelly und Marius Al-Ani. Das war auch nur absurd und ich weiß noch, boah, Christian Jacobi hat dieses Match so gehasst, weil Andy und ich, wir haben halt so einen dummen Humor. Vor allen Dingen Andy. Ich weiß nicht, ob da so ein Franken-Ding ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, da waren so viele dumme Sachen in diesem Match. Unter anderem, ich glaube, das hat man auch auf Twitter gesehen, hier, wo ich Andys Arm nehme und Taz versucht, das zu brechen und schafft's nicht und macht dann den Eye-Poke. Und solche Geschichten halt. Und das war einfach, ja, das hat so viel Spaß gemacht. Und auch die Promos dafür. Mein Gott, ey, die mussten uns einfach kein Skript geben, weil wir einfach nur dumm gelabert haben. Vor allen Dingen eben Andy. Und das hat so viel Spaß einfach gemacht. Aber einmal habe ich Andy gekriegt. Da habe ich ihn bekommen. Also wie gesagt, der hat ja so ein, diese Flachwitze, diese Dad-Jokes. Irgendwann konnte man es nicht mehr ertragen, weil es einfach nicht aufgehört hat. Aber einmal meinte ich zu ihm so, yo, wusstest du eigentlich, dass ich die Schwester von Al-Ani bin? Und er guckt mich nur so an, so, hä? Und ich meine so, ja, Mel-Ani. Und da hat er einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und ist weggegangen. Da dachte ich mir so, eat this. Einmal deine eigene Medizin kassiert. Ja, es ist einfach immer noch nicht real. Und irgendwann wird es vielleicht mal einfacher, aber gerade es ist wirklich schwer. Und ja, Absolute Andy wird definitiv fehlen und wird definitiv vermisst werden.
Ja, und Shaggy, jetzt sind wir quasi am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir sind am Ende dieses Karriere-Rundowns, dieses Lebens-Rundowns von Absolute Andy angekommen. Wir haben es gesagt, 23.11. ist hier der Tag, an dem Absolute Andy verstorben ist. 25.11. ist der Tag, an dem das öffentlich gemacht worden ist. Absolute Andy, WXW 16 Karat Gold-Sieger, WXW Unified World Wrestling Champion, Shotgun Champion, mehrfacher Tag Team Champion, Heavyweight Champion, einer der etabliertesten und verdientesten Wrestler, die wir hier in Deutschland haben und gehabt haben. Jemand, der viele Wrestler, Wrestlerinnen geprägt hat, der für tolle Momente bei den Fans gesorgt hat, der für viele Interaktionen mit den Fans gesorgt hat, für unfassbare Matches, für große Fäden, für große Geschichten. Und diese Flut der Anteilnahme, die hat sich auch online nochmal ergossen, so will ich es einfach mal sagen, weil unter den Beiträgen auf X, sogar von AEW, die es wirklich nicht hätten machen müssen, gab es hier Beileidsbekundungen nach dem Tod von Absolute Andy. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, wie wichtig und wie groß ein Absolute Andy auch einfach gewesen ist und wie sehr er auch die Menschen erreicht und bewegt hat, oder?
Ja, nahezu jeder, der mit Andy arbeiten durfte, hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Selbst, wie du es gesagt hast, die AEW, die ja eigentlich mit ihm gar nichts zu tun hatte. Und man hat da auch wirklich nochmal große Worte für Andy gefunden, die auch sicherlich auch verdient hat. Also der hat wirklich Eindruck hinterlassen bei all den Menschen, mit denen er gearbeitet hat. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn er gewollt hätte, hätte der sicherlich noch im Ring eine andere Karriere machen können. Aber er hatte die anderen Verpflichtungen, die wir auch schon angesprochen haben, die ihm genauso wichtig scheinbar waren. Und deswegen hat er sich auch für diesen Weg entschieden. Und dieser Weg hat leider jetzt sein Ende gefunden. Und ich muss sagen, ich war selten so wirklich traurig und erschrocken bei dem Verlust eines Wrestlers. Es gibt viele Geschichten, wo es wirklich traurig, tragisch war. Das ist eine der ganz großen traurigen Geschichten. Andy war ein ganz großer und ich werde ihn sehr, sehr vermissen.
Ja, also ich merke jetzt auch wieder, wie nah es mir geht. Wie nah es mir geht, darüber auch in dieser Ausführlichkeit zu sprechen, diese Erinnerungen und Momente nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal so ein bisschen diese Nachrichten sich durchzulesen, also zum Beispiel Gunther, also Walter hat sich dann auch nochmal zu Wort gemeldet und hat hier wirklich auch schöne Worte gefunden, ne? Wie er Andy beschreibt, nicht nur als Legende der deutschen Szene, sondern eben auch wirklich als eine einzigartige Persönlichkeit in und außerhalb des Rings. Und ich glaube, das ist auch das, was Absolute Andy einfach hervorragend beschreibt. Er war ein Mensch, wenn du ihn erstmal kennengelernt hast, wenn du auch mal im Ring gesehen hast, den vergisst du nicht. Und der hat einfach durch seine Art, durch sein Charisma, durch seine Persönlichkeit, er hat es immer geschafft, dass Leute sich gut fühlen. Und das ist auch das, was ich von ihm mitnehme. Er hat es immer geschafft, dass man sich bei ihm wohlgefühlt hat. Und das schaffen nicht alle. Also das muss man auch ganz klar hier an der Stelle sagen. Und das hat Andy ganz herausragend gemacht. Und ich glaube auch, das ist das, was auch im Ring immer rübergekommen ist. Der hat einen mit auf eine Reise genommen. Der hat Geschichten erzählt. Der hat Momente kreiert. Und hat dabei aber auch weder sich noch den Humor vergessen, der ihn eben auch ausgezeichnet hat. Absolute Andy ist einer der verdientesten und wichtigsten Wrestler, den Deutschland in den letzten 20 Jahren gesehen hat, viele Menschen geprägt hat, Fans wie Wrestler und Wrestlerinnen, wie Talent und Offizielle. Und er wird vermisst werden. Er wird schon jetzt vermisst. Das muss man hier ganz klar sagen. Wir können an der Stelle wieder nur Dankeschön sagen. Dankeschön, Andy. Dankeschön, Absolute Andy. Dankeschön, Andreas Ullmann, für all das, was du uns und der Wrestling-Community hier in Deutschland gegeben hast. Du wirst vermisst und wer weiß, vielleicht gibt es ja einfach jetzt geile Matches im Himmel zwischen dir und Carsten Beck. Ich würde es feiern und vielleicht sogar noch bessere Promoduelle. Dankeschön, Andy, für all das, was du uns gegeben hast.